Ohren auf und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chef Secrets, dem Podcast mit, von und über Köchinnen und Köche. Ich bin Markus und ich treffe mich mit großen und kleinen Kochern, Patissiers, Querdenkern, Gastgebern und Kreativen und versuche herauszufinden, warum sie so sind, wie sie sind, was sie antreibt, was sie bewegt und inspiriert, wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute sind und vielleicht bekomme ich das ein oder andere Geheimnis raus. Die heutige Folge ist ein wenig anders, als wir es sonst kennt. Und zwar waren wir zum ersten Vorfinale von Koch des Jahres in Hamburg im Bremerhaven. Und statt einem Gast sind es gleich fünf, nämlich der liebe Frederik Morell aus dem Seven Oceans in Hamburg, Kirill Kienfeld aus dem Trüffelschwein in ebenso Hamburg, Sebastian Frank aus dem Horvath in Berlin, Björn Hunke aus dem Hako in Hamburg und Andreas Rehberger aus dem Cinco bei Paco Perez in Berlin. Die fünf Querdenker zusammengesammelt, um ein bisschen darüber zu reden, was es eigentlich heißt, heute auszubilden, was es heißt, Nachwuchs zu generieren, welches Problem es gibt, heutzutage gutes Personal zu finden und welche Möglichkeiten, wie man mit No-Shows umgehen kann. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß. Euch fünf, danke für eure Zeit und Ohren auf für die Querdenker bei Koch des Jahres. Bevor wir anfangen, wäre es großartig, da ja nicht alle überall heute sein können von unseren Gästen, dass ihr euch gerne einmal noch kurz vorstellt, wo ihr herkommt, was ihr macht und warum ihr das tut.
Ja. So komplizierte Fragen heute.
Wer möchte anfangen? Sebastian, du weißt ja, wo du herkommst, du weißt ja auch, wo du kochst. Also du kennst dich ja selber, du wäschst dich jeden Tag.
Nur warte, Liebe.
Ja, mein Name ist Sebastian Frank. Ich komme aus dem Restaurant, also ich komme aus Österreich, aber ich arbeite im Restaurant in Berlin. Bin aufgewachsen zwischen Wien und der ungarischen Grenze. Bin seit 2010 in Berlin. Und was war die Frage? Wir kochen, ich würde mal sagen, österreichisch-mütterlich inspiriert, glaube ich, ist der große Pool, aus dem wir uns bedienen. Und haben uns produkttechnisch auf Mitteleuropa ein bisschen so fokussiert, also von Norditalien über Österreich, irgendwie so Frankreich angeschnitten, Deutschland. Und verwenden insofern wenig Exotik im Restaurant. Mhm. Und was war noch deine Frage?
Warum du das
machst? Achso, warum du das machst? Ja, ich bin nie gerne in die Schule gekommen. Es war eigentlich eine schwere Katastrophe, in die Schule zu gehen. Und da hat sich mit mir mit 13 Jahren durch einen Hauswirtschaftskurs im Gymnasium eine neue Welt eröffnet und da habe ich meiner Mama dann unterbreitet, so,
das ist es.
Kochlehre, nicht Schule.
Und deine Mama war mit Sicherheit total begeistert.
Ja, da hat mir sofort eine Schürze als Vollausstattung gesprochen. Nein, und ja, dann habe ich mit 14 meine Lehre begonnen. Mhm. Und seitdem bin ich hängen geblieben, ne? Aber ich sage...
Das ist ja auch ein bisschen erfolgreich, ne?
Ja, ich sage, wenn ich nochmal auf die Welt komme, nochmal das Gleiche, von daher ist es schon ganz okay. Ja.
Danke. Wer möchte als nächster, Frederik?
Ja, ich bin Frederik Morell, komme ursprünglich aus Frankreich, aus der Bretagne, bin aber seit 2012 in Hamburg und seit 2014 im Seven Oceans tätig. Wieder vergessen die Fragen. Warum ich das mache? Es war eigentlich eine lustige Geschichte, weil ich in der 9. Klasse soll man ein Praktikum machen, so wie in Deutschland. Und ich wollte das in einer Autowerkstatt mit für Oldtimer machen. Die hat aber keinen Praktikanten genommen. Dadurch habe ich das in eine Patisserie gemacht und habe mich direkt verliebt. Ich glaube, das wäre genau in die andere Richtung gegangen, wenn ich das in die Autowerkstatt gemacht hätte.
Dann wärst du eigentlich Autoverkäufer.
Ja, nicht Verkäufer, sondern einfach Mechaniker für Oldtimer. Also, also irgendwas mit die Hände. Also ich habe genauso wie Sebastian die Schule gehasst und ich habe Spaß, Hass ist auch groß, aber ich konnte nicht lernen oder ich hatte keinen Bock zu lernen und das war einfach
dieses Modell mit Stillsitzen und Tralala zu
Zuhörer nicht schnappen.
Aber lustigerweise war auch schwierig in der Küche, weil ich habe Hotelfachschule in Frankreich gemacht und in der Schule natürlich kein Interesse, weil das war genau so diese Schule, wo man immer das Gleiche lernen und so. Und deswegen erst mit meiner ersten Erfahrung habe ich gesehen, dass das was für mich war. Und im Seven Oceans kochen wir Fisch vor allem, aber nicht nur, wir haben auch Fleisch. Man Nose to Tail, Foraging, wir sammeln sehr viel zusammen, auch in die Pause gehen wir einfach um die Alster spazieren, ein paar Sammeln sammeln, was Holunder oder Stallose, Kamille, grüne Walnüsse, was auch immer, alles wächst da und ja, wir einlegen viel, fermentieren, was jeder macht momentan oder so, aber wir versuchen immer, also wir kochen nicht regional, aber wir versuchen ganze Produkte und ganze Tier zu arbeiten. Und,
super gut. Ja.
Ich denn nicht?
Ja, gerne. Ja, hallo. Mein Name ist Björn Dunke. Bin Inhaber vom Restaurator, was es jetzt seit 13 Monaten in Hamburg, St. Pauli gibt. Ja, ich glaube, ich bin dazu gekommen, wie ihr alle auch. Ich glaube, so mit 14, 15 hat jemand Kick gemacht, über einen Bekannten eigentlich, der auch Koch ist. Und ich fand es immer toll, was er aus Produkten gemacht hat. Das hat mich irgendwie inspiriert und ich habe gesagt, okay, ich muss die Lehre machen. Ich will auch so tolle Sachen kochen können. ja, warum mache ich das? Ja, es macht mir Spaß und ich würde es wieder machen. Ja. Ja. Vielleicht ein bisschen anders, aber ja, ich würde gerne die Küche nehmen.
Und was kocht ihr aus St. Pauli?
Ja, wir machen regional nordische Gerätekücher. Also alles von Hamburg, Hamburger Umland aus in den Norden. Ja.
Mhm. Kurz und knapp.
Kurz und knapp.
Sehr gut.
Ja, mein Name ist Gerhard Winfeld, ich bin der Inhaber vom Restaurant Trüffelschwein in Hamburg und ja, was machen wir für eine Küche? Der Name sagt schon, also wir verarbeiten relativ viel Trüffel, wir haben ein Menü, was wirklich enorm viel Trüffel frisst. Wir haben aber auch ein puristisches Menü, wo wir uns wirklich auch stark aufs Produkt selbst konzentrieren und mit nicht so vielen Komponenten arbeiten, sondern eben ja, möglichst regional. Ich finde immer, das schränkt man sich sehr stark ein, wenn man sagt, ich mache nur regionale Küche. Das ist nicht der Sinn oder besser gesagt nicht mein persönlicher Vollgeschmack. Ich greife immer gerne auf viele Produkte zurück, die natürlich auch Saison haben sollten. Also im Januar wird man bei mir keinen grünen Spargel finden, das ist ganz klar. Aber ich greife eben auf die saisonalen Produkte, die ich auf dem Markt finde. Ich gehe selber jeden Samstag auf den Markt mit meinem Sous-Chef und wir suchen uns das Beste raus, darauf fixieren wir uns und arbeiten stark damit. Ja, warum mache ich das alles? Ja, ich bin wie die Jungfrau zum Kinder gekommen dazu. Ich habe eine Servicelehre angefangen, habe die fertig gemacht, habe aber die meiste Zeit in der Küche gestanden und wurde ständig aus der Küche verjagt, weil ich war so begeistert davon, dass die aus Wasser auf einmal was mit Geschmack gemacht haben. Das fand ich total geil und dachte, das will ich auch können und habe dann direkt eine Kochlehre im Anschluss gemacht. Und bin dabei geblieben, also auf der guten Seite geblieben. Das macht mir nach wie vor Spaß und wir entwickeln uns immer weiter und können inzwischen eben auch ganz tolle Techniken, die wir in der Küche, die in der Küche inzwischen selbstverständlich sind. Zu meiner Lehrzeit war das alles total molekular, nannte man das so. Ich glaube, da sind wir wirklich hinter der Zeit weg, das so zu nennen, das ist veraltet. Das ist eine normale Technik oder normale Techniken, die wir benutzen. Und jede Küche hat seine Berechtigung und jeder Kopf, der hier, glaube ich, auch sitzt, ist ein sensationeller Koch auf seine Art und Weise, mit seiner Küche. Und das ist mir eine große Ehre, hier zu sein.
Andreas. Mein Name ist Andreas Lederer. Ich komme aus Linz, das ist in Österreich und ein Ländlichtstück in Österreich, Deutschland. Arbeite jetzt im Hotel So Berlin, das Tue, genau gesagt im Restaurant Cinco bei Paco Perez. Das ist etwas ganz anderes wie bei den anderen Vieren hier. Wir haben ein Konzept, das von einem spanischen Starkoch oder von einem spanischen Sternekoch vorgegeben wird, sozusagen. Genau, das ist seine Küche, die wir hier in Berlin umsetzen. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe einfach ein Praktikum bei Paco Perez gemacht und der hat mich so begeistern können und das hat mich einfach so genommen, diese Küche von Fisch und Seafood geprägt, dass er einfach gesagt hat, das finde ich so toll und dann kam es zusätzlich noch dazu, dass genau vor der Tür stand und gesagt, er öffnet jetzt das, ob ich nicht Lust habe, damit zu machen. Und durch das bin ich nach Berlin gekommen und jetzt seit über 5 Jahren dort. Und ja, mache mit Leib und Seele und mit aus Passion und Überzeugung die Küche von Marco der Westdorf, was mit Fisch und Seafood einfach sehr viel zu tun hat. Nicht nur, also wir machen natürlich auch Fleisch oder auch viel mit Gemüse, aber der Fokus liegt einfach ganz stark drauf. Wie ist meine Passion entstanden? Tatsächlich auch von zu Hause. Ich bin von meiner Mutter auch geprägt, eine Wiener Hausfrau war, Wiener Küche gekocht hat. Und durch das bin ich auch zum Kochen gekommen und habe Hotelfachschule gemacht, habe in der Küche angefangen, bin dann allerdings in den Service gewechselt und dann vor 10-12 Jahren in die Küche gekommen und ja, jetzt bin ich da immer noch, genau, und mache mir ganz viel Spaß.
Vielen Dank. Gerne. Wer von euch bildet eigentlich aus? 2? Warum? Ich meine, wir hören das ja heutzutage immer wieder, die Lernlinge, die du kriegst, ne, nicht böse nehmen für den Ausdruck, aber da bist du froh, wenn die unfallfrei zu dir in die Küche kommen und abends wieder nach Hause. 10 Daumen an 2 Händen und so ein Kram. Und es kostet ja
zwei linke Hände.
Genau, diesen, ne?
Du bist erstmal froh, wenn du zu Probearbeiter
herstellen kommst.
Ja, also wir haben eine Unmenge an Vorstellungsgesprächen und an Bewerbungen vor allem, aber zum Beispiel jetzt für August habe ich 12 Bewerbungen bekommen. Wir haben jede angeschrieben, nur 6 von dort bekommen und zur Probearbeit sind noch 2 gekommen. 3, also die waren halt eingeladen, aber die meisten kommen nicht, die sagen nicht mal ab.
Okay.
Ist denen egal. Also, das ist, aber wir bilden aus, weil ich meine, wir wollen diese Liebe zu Beruf, glaube ich, weitergeben. Und das wurde von uns, also wurde zu uns weitergegeben und das wollen wir auch weitergeben. Deswegen mache ich das zum Beispiel.
Okay. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nachwuchs fördern, Nachwuchs generieren. Wir wollen auch Leute für unsere Küche haben. Also ich habe ganz lange nicht ausgebildet, weil ich einfach auch viel Konzentration in der Küche gebraucht habe und mir das nicht rausnehmen konnte. Nachdem jetzt habe ich einen sehr guten Sous-Chef, der mich gut unterstützt. Deswegen habe ich mir gesagt, okay, du hast jetzt die Möglichkeit, dich auch auf einen Auszubildenden zu konzentrieren, weil der Anspruch sollte immer sein, dass er als Bester aus der Klasse möglichst oder seine Ausbildung als Bester abschließt für sich selber. Mhm. Darum geht es. Diesen Anspruch in einem zu wecken, ist nicht leicht. Viele erscheinen einfach gar nicht dazu, die man zum Bewerbungsgespräch hat, die sagen dann solche Dinge, wenn man sie fragt, warum willst du Koch werden, war die beste, das ist meine Highlight-Antwort. Naja, ich mache jetzt die Lehre und dann werde ich wie Tim Melzer.
Ja.
Das war eine ganz interessante Antwort. Ich war auch kurz irritiert, man kriegt mich nicht so schnell sprachlos. Der hat es geschafft, der war 18. Der junge Mann. Und die Leute haben eine ganz andere Vorstellung vom Kochen, als es tatsächlich ist. Denn das fördert, glaube ich, auch das Fernsehen so ein bisschen. Und um dagegen anzugehen, habe ich gesagt, ich möchte Ausbildung den Leuten, meine Liebe zum Produkt, den Respekt zum Produkt und auch um den Nachwuchs zu fördern, möchte ich das einfach machen. Und ich gucke zum Beispiel inzwischen auf die Bewerbung und gucke nach Leuten, die Lebenserfahrung haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Sie gehen an die Sache ganz anders ran und erscheinen auch oftmals. Also erscheinen oftmals zum Bewerbungsgespräch. Und danach suche ich die Leute aus, auch für jetzt, fürs nächste Jahr. Das ist nicht einfach, aber ein wichtiger Punkt für uns alle, glaube ich, ist es wichtig, Nachwuchs zu haben.
Sebastian, was müsste passieren, dass du ausbildest? Außer, dass du eine größere Küche brauchst. Ich kenne deine Küche.
Ich weiß nicht, ob wir pädagogisch wertvoll sind, aber nein, also man muss ja bis zu einem gewissen Prozentsatz auch ehrlich sein. Also beschäftige ich mich damit nicht mit der Option nicht. Und B ist man sicher auch ein Stück weit zu faul. Ja, weil das ist ja auch ein Stück weit Verantwortung. Ne? Ich merke das ja selber, wenn ich heute 3 Wochen einen Praktikanten habe, dann ist mir das wichtig. Also das erzeugt in mir ein Gefühl zu sagen, guck mal her, wir machen das so, also nicht nur, dass er hier 3 Wochen telefoniert, sondern also natürlich irgendwie so. Und ich weiß nicht, ob ich das über so eine Distanz von 3 Jahren, was ich für mich möchte.
Ja, also diesen Level zu halten.
Genau, das ist das eine. Das nächste ist, dass es grundsätzlich, ich meine, das sehen sicher andere mit einer kleinen Küche anders, aber es sind 5 Leute und ich brauche jeden Einzelnen. Ja? Und es ist doch erfahrungsgemäß so, man muss natürlich bis zu einem gewissen
Punkt, ich meine, das werden wir dann besser wissen, auf die aufpassen halt auch. Ne?
Ja.
Und man muss natürlich auch mal investieren, ne? Bis man irgendwann was zurückbekommt. Ne? Und das ist natürlich immer auch ein Risiko, da brauchen wir nicht reden. Und das Weitere ist, also ich persönlich habe in einem familiengeführten Betrieb gelernt, ganz relativ bodenständig, habe 1000 Knödeln und Strudeln gemacht und ja, also ganz klassisch und die österreichische Tradition, also die Küche, da geht auch nichts drüber für mich, also das koche ich auch heute nach wie vor fürs Personal, auch mit einer immensen Leidenschaft. Aber was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dass es bessere Betriebe gibt, den Leuten ein gutes Fundament mitzukriegen, wie wir, weil durch die Medien und das Wissen heute so leicht verfügbar ist, ja, sehe ich, was mit jungen Leuten oftmals in frühen Alter passiert,
ja.
Ja, die einen gewissen Hype verfallen von,
ja,
von,
die dann denken, oh, Fernsehen,
Telleroptik oft wichtiger ist, als wie einen Knödel zu machen im Endeffekt. Und jetzt, okay, jetzt könnte man vielleicht argumentieren, na gut, okay, dann lass ihn doch Personal essen machen. Also meines Erachtens muss man was öfter machen, als wie, okay, jetzt machst du dreimal im Jahr zum Personal essen, Semmelknödel und dann hast du es drin.
Ja.
Ich glaube, es müssen Automatismen diesem Fundament beigefügt werden. Das kann man nur kontinuierlich mit einem Ablauf jeden Tag. Und jeden Tag komme ich rein und ich setze diesen Pott Kartoffeln auf und ich werde immer schneller beim Schälen und immer besser und so weiter fort. Und dann Next Step, Next Step, Next Step. Und ich glaube, das kann ich nicht gewährleisten mit meinem Betrieb im Endeffekt. Ne?
Ja.
Ich glaube, es ist der falsche Weg, jemanden, einen 15-, 16-Jährigen zu zeigen, wie man Eigelb trocknet mit einer Weißgemüse-Reduktion, die dann auf dem Microblimp aufholt.
Ja, weil ich glaube auch grundsätzlich muss ich erstmal wissen, wie funktioniert die Basis.
Ja, absolut. Aber
um dann mal drüber nachzudenken, was passiert mit dem
Betrieb. Da könnte man sich diese Aufgabenstellung trotz all dieser gerade angeführten Punkte stellen, aber dann kommt der Punkt 1. Ne?
Ja. Ja, das stimmt. Andreas, du?
Tatsächlich habe ich mir auch schon mehrfach über das Gedanken gemacht und wir haben auch die Stelle sogar als Lehrling ausgeschrieben auf die Küche. Die meisten wollen tatsächlich aber eine Doppellehre oder eine Hotellehre als Hotelkaufmann, was sie zumindest bei uns beworben haben. Wir sind ja auch im Hotel und das natürlich auch das große Strahlkraft auf dem BR-Markt. Für die Küche, wir sind natürlich eine internationale Küche und genauso wie beim Sebastian arbeiten wir natürlich auch mit sehr vielen modernen Techniken, speziell beim Sico, wobei wir sind natürlich auch in Küche, was ein ganzes Hotel, also wir haben noch ein zweites Restaurant mit dabei, wo wir natürlich auch tatsächlich richtig kochen, sage ich mal, oder wir eher die traditionelle Maschine halt, nicht ganz so modern sind und da gibt es schon viel zu lernen. Das ist für uns in den nächsten ein, zwei Jahren definitiv auch eine spruchhafte Sache, muss sagen, das geht jetzt definitiv an, weil Nachwuchsförderung sehe ich schon auch sehr, sehr wichtig an.
Ja.
Die jungen Leute da ranzuholen und die dafür für diesen Job zu begeistern.
Björn, wie findest du eigentlich Personal heutzutage? Ich meine, du musst ja jetzt nicht beim Arbeitsamt anrufen und sagen, ich brauche doch mal wieder einen Koffer.
Tatsächlich, das funktioniert, glaube ich, wahnsinnig kompliziert. Ich glaube, es geht uns allen so. Viele junge Menschen möchten gerne in der Küche arbeiten, aber um ehrlich zu sein, viele junge Menschen braucht man einfach nicht in dieser Küche. Also das hört sich krass an, ja, aber das ist schwierig zu sagen. Also wir haben einen Steward gesucht bei uns für die Küche. Ein anderes Beispiel ist jetzt nicht Koch, aber das ist im Prinzip ein Back of House für Sauberkeit und Ordnung sorgen. Und wir haben wirklich wochenlang gesucht, um jemanden zu finden, der in der Lage ist, logisch zu arbeiten, ja, und vernünftig uns zu unterstützen. Und wir haben die Stelle dann beim Arbeitsamt ausgeschrieben oder haben um Hilfe gebeten, dass das Arbeitsamt Hamburg uns hilft. Und also ich könnte jetzt 5 Stunden über dieses Thema philosophieren, was da für Bewerbungen gekommen sind, welche Leute sich da vorgestellt haben. Ja, das würde den Rahmen sprengen. Ich glaube, dass es wahnsinnig kompliziert ist. Und um das aufzugreifen mit der Ausbildung, also Ausbildung ist wahnsinnig wichtig. Und wir sind gerade dabei zu überlegen, das heißt zu überlegen, ich möchte das gerne machen. Ja, wir möchten jetzt gerne einen Auszubildenden dieses Jahr zu uns holen. Ich sehe das ähnlich wie Sebastian. Das ist eine wahnsinnige Verantwortung. Und ich habe lange mit mir gehadert, ob wir dem gerecht werden können. Wir haben einen sehr, sehr kleinen Rahmen. Wir haben 2 Menüs. Wir haben kleines Team, wir sind 3 Leute in der Küche und die Ausbildung zu gewährleisten, das zu garantieren, was man braucht, um einem jungen Menschen etwas auf den Weg zu geben, um danach auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen, ist wahnsinnig schwierig, ja, um das abzuwägen. Das Gleiche zieht sich durch wie so ein roter Faden im Service. Wir haben auch einen Service-Mitarbeiter gesucht, weil jemand uns verlassen hat. Und das war auch ein wochenlanger Prozess. Und viele Leute, die sich vorgestellt haben, denken wirklich wie diese Tim Melzer-Geschichte, dass es einfach ein cooler Job ist, in der Gastronomie zu arbeiten. Aber es ist halt nur cool. Es ist halt nicht von der Pike auf an gelernt. Und viele Leute leiden an maßloser Selbstüberschätzung. Das ist wirklich schwierig.
Ja gut, das hatten wir ja alle. Also ich habe nach der Lehre, nach den 3 Jahren gedacht, jetzt zeige ich allen, wie es richtig geht. Und dann habe ich Schneiden gedacht. Okay.
Ja, das stimmt. Ja. Aber wie gesagt, dieses auszuselektieren, sich dem zeitlich und vom Kopf auch hinzugeben und sich darum zu kümmern, ist eine wahnsinnig große Verantwortung und es ist sehr, sehr schwierig. Und ja, man sollte sich gut überlegen, ob es der richtige Weg ist oder ob es nicht der richtige Weg ist.
Ja. Wenn wir schon so bei dem Thema Personal sind, ein guter Freund von mir hat letztens, der hat ein bestes Restaurant in Berlin, der hat letztens den Satz gebracht, meinen Gästen, oder umgedreht, mein Personal soll es mindestens genauso gut gehen wie seinen Gästen. Und als ich den Satz das erste Mal gehört habe, war bei mir so, puh, das ist aber hart, das ist eine Ansage. Ne? Im Nachhinein, umso länger ich drüber nachdenke, ist es, glaube ich, aus meiner Sicht, vielleicht seht ihr das anders, ziemlich gut zusammengefasst, was wir halt alle irgendwie in den letzten Jahren falsch gemacht haben. Ich meine, wir sind da auch bei dem Thema Mindestlohn etc., dass uns irgendjemand mal vorgeben muss, hey, ich muss es meinen Gästen vielleicht, und da sind wir auch bei dem Thema, was ich euch gerne fragen möchte, was das Thema Selbstbewusstsein angeht, nicht in Bezug auf Personal, sondern Selbstbewusstsein mit dem Thema den Gästen zu erklären, dass das, was ihr alle macht oder wir alle machen, dass das einfach mal Geld kostet. Und dass da ein Rattenschwanz hinterherhängt, Steuern, Umsatzsteuer etc., mal davon abgesehen. Aber heutzutage, und das ist glaube ich auch so meins, vielleicht seht ihr es anders, komme ich mit diesem Thema Geld halt nicht mehr wirklich um die Ecke, weil ich muss definitiv mehr zahlen, als irgendwie Standard ist. Sonst kriege ich nur, Entschuldigung, den Bodensatz. Gibt's was? Hat einer von euch, gibt's irgendwas, wo ihr sagt, hey, das ist so mein Special, damit kriege ich meine Leute, die ich da habe, damit halte ich die am Ball? Urlaub. Keine Ahnung, 2 Tage mehr. Irgendwas macht ihr sowas in der Richtung? Sebastian?
Los geht's.
Ich glaube, das muss man aus 2 Sicht betrachten. Und ich meine, einerseits, glaube ich, kann sicher nicht für alle sprechen und so weiter, aber ich glaube, in der gehobenen Schiene ist es, glaube ich, angekommen, dass man halt auch was tun muss für einen guten Mitarbeiter. Und ich glaube, die ganzen Restaurants, die sich da sicher auch marketingtechnisch in Szene setzen, bei mir arbeiten die Leute jetzt nur noch so. Ja, ich glaube, es sollte einfach eine Normalität sein. Ja? Also bei uns arbeitet keiner 13 Stunden im Endeffekt und finanziell betrachtet ist es sicher nicht unlukrativ mit Trinkgeld, das gerecht aufgeteilt wird zwischen Service und Küche und mit festen Schließtagen und dergleichen. Also ich glaube, und vor allem auch die Bedingungen im Betrieb, also eine flache Hierarchie zu fahren und auch kein Fragezeichen hinter einem oder mit 2 Kaffee mehr oder Personalessen ist nicht so wie zu meiner Zeit, die kurz vor Apfeltonne nochmal Personalessen, sondern es wird bestellt für Personalessen teilweise, ja, und die Kultur haben wir Bock und das herrscht ein gutes Klima. Und ich glaube, das ist aber, sollte aber eine gewisse Normalität sein und nicht das Marketing-Tool eingesetzt werden, ja, und das Zweite, um da jetzt ein bisschen reinzukommen, was du sagst, wegen Bezahlung und so weiter, ne? Ich glaube auch, dass sich ein Stück weit der Zeitgeist eingebracht, also dass sich die jungen Leute emanzipieren in einer gewissen Art und Weise, wie es damals nicht war. Ich meine, und wie es gut ist, ich meine, das muss man selber nicht verstehen, ich weiß es nicht, uninteressant, zu meiner Zeit, ich bin jetzt nicht ewig alt, aber ich habe 96 bis 99 gelernt und danach, und das war vielleicht irgendwie noch ein Ticken anders, aber die Work-Life-Balance, wie es so schön heißt, ja, wird heute immer wichtiger. Und den Leuten ist es einfach wurscht, ob sie teilweise 200 Euro mehr kriegen und dann sehen sie, okay, da muss ich jetzt so und so viel mehr buckeln, das interessiert mich nicht, ich gehe lieber 3-mal die Woche zur Arbeit, habe vielleicht nur 900 Euro netto, aber hey, dafür ist alles smooth im Endeffekt. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist was, das muss man einbinden. Ne? Und ich muss heutzutage akzeptieren, dass eine super Servicekraft bei mir heute nicht mehr will
und die will halt irgendwann mal Mama sein und die geht zur Abendschule und dann muss ich halt gucken, wie kann ich die im Betrieb halten und ihr eine Stelle schaffen, wo sie irgendwie weiterhin einen erfüllenden Job wahrnehmen kann, in Kombination mit Büro, Service und Familie und über die Zeit drüber, wo sie dann wieder mehr im Betrieb. Ich glaube, das hört man in vielen Medien, diese flexiblen Modelle, und da wird sich die Gastronomie nicht davor verstecken können, weil ich glaube, wenn ich die jungen Leute bei uns anschaue, das wäre zu meiner Zeit, für mich wäre es undankbar gewesen, eine Auszeit zu nehmen, ein Jahr lang irgendwo umzureisen.
Das kennt doch auch keiner von uns, dass
ja, also,
der Schule der Meinung bin, ich muss jetzt mal einen Tag, also
so ein Jahr
frei machen.
Ne?
Mich finden.
Und ja, und ich meine, das sei ihnen vergönnt, aber das ist der neue Zeitgeist, ja. Und ich glaube, da darf man auch nicht drauf schieben, wenn man da der griesgrämig drauf rumtrampelt, auch wenn es einem nicht passt, ne, dann wird man die guten Leute auch nicht, man muss das irgendwie akzeptieren, auch wenn es zum Teil widersprüchlich natürlich macht. Menschen haben Bedürfnisse, die müssen mit der Arbeitswelt irgendwie vereinbart werden, und das ist die Aufgabe. Ja? Und wenn immer jemand sagt, er kann jetzt mal drei Monate nicht zur Arbeit kommen, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Dann habe ich gesagt, du Arschloch, verpiss dich, dann gehst du mal am Sack. Oder ich sage, ja, okay, wie können wir das hinkriegen? Also, ja. Ja, Hauptsache, du bleibst da und so weiter und so fort. Ne?
Ja.
Wenn er das einmal sagt, dann würde er es immer wieder sagen. Ich weiß nicht, ob ich so einen Menschen halten will, der sich ständig eine Auszeit nehmen will. Also ich sehe das ähnlich, aber nicht so ganz wie du. Ich glaube, dass natürlich Dinge, was du auch gesagt hast, selbstverständlich sein müssen, dass man ein gutes Personalessen hat. Und zu meiner Lehrzeit gab es Soße aus dem Eimer. Da wurde das angerührt und möglichst billig gemacht. Heute, ich sage in meiner Küche und für den Service genauso, das, was wenn wir kochen für die Gäste sehr gut, warum sollen wir denn selber nicht gut essen? Denn so wie wir essen, so kochen wir auch. Also das muss einfach allen ganz klar sein, dass der Geschmack bildet sich nicht dadurch, indem wir Soße aus dem Eimer für unser Personal nehmen. Aber was diese Life-Balance, ich finde, ich bin da nicht griesgrämig, aber ich finde, wir verweichlichen alle so ein bisschen. Also weil uns dieser Sog mitnimmt, jetzt müssen wir es allen recht machen. Nein, wir müssen niemandem das recht machen, wir müssen es unseren Gästen recht machen, die müssen Spaß haben, die müssen wiederkommen, denn die bezahlen das. Wenn wir Personal mit Geld halten wollen, müssen die Gäste bereit sein, 20 oder 30 Euro mehr fürs Menü zu bezahlen. Denn genau, glaube ich, das ist das Problem. Die Leute wollen immer, es geht immer alles um Geld. Es dreht sich immer alles um Geld. Die Leute wollen natürlich auch gutes Geld verdienen. Bei mir bewerben sich Leute, die haben 2 Jahre Berufserfahrung. Ich meine, es ist unrealistisch, aber die wollen 3.000 Euro netto haben. Ich sage, du kannst doch nichts. Wie willst du denn diese 3.000 rechtfertigen? Das meine ich damit auch nicht, dass man das fördern sollte, sondern ich finde, man sollte die guten Leute auch gut bezahlen. Und man sollte selbstverständlich, klar, sollte man den Leuten viel Freiraum geben, soweit es möglich ist. Aber wir sind alles Wirtschaftsunternehmen, die auch Geld verdienen müssen. Und wenn jeder das macht, worauf er Bock hat, und macht dann frei, wenn er Lust hat, dann stehen wir irgendwann alle alleine in der Küche und dann schaffen wir vielleicht 10 Cover zu schicken, auf dem Niveau, auf dem wir schicken, wenn überhaupt wir das schaffen, weil es so aufwendig ist. Und dann ist Schluss. Und dann verdient keiner mehr Geld und dann können die auch länger als 3 Monate oder ein Jahr frei machen. Ja. Weil dann gibt es den Betrieb nicht. Und deswegen glaube ich, da sollte man eher ein Vorbild sein und sagen, ja klar, wenn es denen nicht gut geht, verstehe ich das. Und wenn jemand krank ist, verstehe ich das natürlich auch. Aber zu viel Züge oder zu viel Leine zu lassen, Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücke, ich habe jetzt gerade keinen anderen Ausdruck, finde ich nicht richtig.
Ja.
Oder sieht das jemand anders hier? Also, außer du jetzt.
Ja, gut, ich habe vielleicht von dir das Beispiel, ja, wir verstehen uns schon.
Ja, das ist ein Team. Ja. Sebastian sagen, man muss sich jeden Mitarbeiter individuell anschauen. Man muss dann halt einfach.
Ja, das ist auch ganz klar.
Man muss natürlich schon ein bisschen auf die Bedürfnisse von den Mitarbeitern eingehen und ihnen auch den Freiraum geben, was er will. Im Gegenzug muss er natürlich auch einsehen, dass wir Erwartungshaltung an ihm haben.
Das meine ich.
Eine Leistungserwartung an den Mitarbeiter haben. Eine Sache muss ich auch sagen, mit großer Sorge betrachte ich schon die Lohnentwicklung in der Gastronomie. Ich habe vor jetzt 16 Jahren als Chef der Fabrik dasselbe verdient, wie wir jetzt aktuell das Lohnniveau haben in Berlin für als Chef der Fabrik. Vor 16 Jahren. Ich glaube, es
wir zahlen nicht mehr dieselben Mietpreise, ich glaube, wir zahlen nicht mehr dieselben Preise in irgendwelchen Läden für Handy, für sowieso. Das kann man nicht nur in den Läden, bei ganz wenigen und marginal. Da muss ich schon sagen, die Gastronomie ist in den Löhnen extrem niedrig geblieben. Natürlich ist das kein Köder und natürlich ist Lohn nicht alles. Aber wir müssen in dieser Hinsicht wahrscheinlich schon ein wenig nachrücken, wenn wir Nachwuchs haben wollen. Auch in der Sicht, weil alle anderen Wirtschaftszweige wesentlich mehr zahlen können auf eine einfachere Art und Weise. Das ist natürlich verdammt schwierig, weil kann jeder gar nicht selber so, jetzt zahle ich mal schon mehr. Das funktioniert so nicht. Wie kann ich mehr zahlen, indem ich mehr einnehme, indem ich mehr Geld verlange, indem ich teurer werde?
Genau, aber dann hast du das Problem. Das eine ist, ich kann ja jetzt nicht aus 20 Sitzplätzen 50 machen, aus nicht aus 50 100. Und ich steige da gern mit ein, weil ich kenne das von mir auch. Ich glaube, wir sind genau da bei dem Thema, Selbstbewusstsein zu zeigen. Wir hatten das vorhin in der Pause mit einem Kollegen, wo ich gesagt habe, früher, zu meiner Zeit, gab es solche Sachen wie Gastronomenstammtisch. Da hat sich so die Region oder die Stadt, man hat sich so untereinander mal getroffen, ne, zum Vormittag oder zum Abend, wie auch immer. Man hat sich ausgetauscht. Heutzutage, ich weiß nicht, ob es das in Hamburg oder irgendwo gibt, wir tauschen uns doch gar nicht mehr aus. Jeder kocht so sein Süppchen. Jeder guckt, dass er den, Entschuldigung für den Ausdruck, den Arsch an die Wand kriegt, mit LNV etc. Kram, was da alles an Papier und Mist hast, Entschuldigung. Aber wäre es dann nicht eher das, dass wir in das Thema Selbstbewusstsein rücken, uns mal als Gastronomen wieder zusammenzutun und zu sagen, ey, eigentlich, und das seid ihr, und ich glaube, da finden sich auch viele wieder, wir haben doch grundlegend die gleichen Probleme. Der eine Nachwuchs, ja, nein, egal. Das andere ist, wir müssen möglichst viel, das hast du auch gerade gesagt, wir sind ein wirtschaftliches Unternehmen. Ich muss möglichst viel Umsatz generieren mit dem, was ich habe. Ob es 20, 25, 100 Sitzplätze sind. Und ich werfe jetzt mal so das Beispiel in den Raum. Ich kenne ganz viele Gastronomen, die sich selber im Weg stehen, indem sie sagen, oh, der links die Straße runter, der macht aber mein Cordon Bleu, jetzt mal bildlich gesprochen, der macht aber mein Cordon Bleu für boah, der 17 Euro. Ich mache es für 16,50. Fingerchen nach oben, dann bin ich billiger. Die Frage ist halt, die ich mir dann stelle, kommt denn wirklich jemand mehr oder sollten wir vielleicht eher an uns wieder zusammentun und zu sagen, ey, wenn wir uns alle einig sind und unseren Gästen erklären, eben was du, Andreas, gerade gesagt hast, jeder kennt es von zu Hause, Strom wird teurer, Wasser wird jedes Jahr teurer, Privatleben, Essen wird, wenn ich vernünftiges Essen kaufe, immer jedes Jahr teurer. Warum erkläre ich das denn dann nicht einfach meinen Gästen und sage, du, das Schnitzel, was früher 17 Euro gekostet hat, kann ich mir mit Mindestlohn, mit Arbeitsschutzgesetz, mit Strom, mit Wasser, weil du willst ja auch warm sitzen, ich zahle auch Heizung für dich. Das erklärt mir aber keiner, sondern alle, ich bin jetzt mal so frech und behaupte, alle machen so, ach naja, oh, wird schon wieder teurer, aber ich kann den Preis nicht erhöhen, weil dann kommt keiner mehr, so in der klassischen Gastronomie. Ne? Keiner hat wirklich Eier zu sagen, Freund, alles wird jedes Jahr teurer, ich werde auch regelmäßig teurer, oder?
Ich glaube, es gibt einfach zu viele Egoisten. Also Egoismus ist gesund im gewissen Maße, aber zu viele Egoisten, die gönnen sich unter, und viele Kollegen gönnen sich untereinander nicht mal das Brot auf. Ja. Das Brot auf der Butter, ich esse mal andersrum. Okay. Die Butter auf dem Brot. Und ja, es fehlt tatsächlich. Also das merkt man immer wieder, dass der Laden ist bei meinen Kollegen voll. Ich will jetzt nicht mal Hamburg daneben. Weil untereinander verstehen wir uns, also mit Frederik haben wir schon irgendwie, kommunizieren wir auch mal, schieben uns Lieferanten zu, das gab es auch schon mal. Aber es gibt Kollegen, die sind voll und dann fragt der Gast ja auch oft, können Sie uns was anderes empfehlen? Und dann kommt die Antwort, nee, ich weiß nichts, nee. Bloß, ich glaube, dass immer die Sorge ist, dass jemand anders besser sein könnte, anstatt sich, mein Laden hat 30 Sitzplätze. Und ich kann nicht mehr als 30. Also ich schicke am Abend ein Sitting. Ich kann nicht doppelt belegen. Das ist überhaupt nicht möglich bei neuen Gängen. Und ich schicke gerne zu meinen Kollegen drumherum, die natürlich näher sind. Frederik ist in der Nähe. Ansonsten Wahabi Nori ist in der Nähe. Also mit denen kommuniziert man einfach. Weil du kannst ja nicht mehr generieren. Und warum nicht dem anderen auch irgendwie? Weil so entsteht ja ein guter Kreislauf. Und das fehlt einfach, weil jeder irgendwie oder oft Angst hat, dass der andere besser sein könnte. Und gemeinsam wären wir tatsächlich wesentlich stärker als Schwäche.
Ja.
Und ja, es sollte vielleicht ein Häuptling mal sowas ins Leben rufen. Bin ich absolut der Meinung.
Ja, ich finde, wir sehen es ja auch in Spanien. Das ist ja so ein bisschen auch der Vorreiter, getrieben durch sehr bekannte Personen, die halt damit anfangen, dass man sich da untereinander austauscht. Da werden Schulen gegründet, wo Auszubildende trainiert werden. Da trifft man sich auch mal in der Gastronomie und tauscht sich aus. Sebastian weiß was Kirill nicht weiß, umgedreht genauso. Und das finde ich auch schade, dass das auch nicht mehr passiert. Dass wir alle, jeder ist so an seinem Topf und wenn dann, nein, ist mein Topf. Aber wenn wir schon bei dem Thema sind, ich kann nicht mehr als 30, wie du gerade gesagt hast, was ist denn mit dem Thema No-Shows? Es gibt zum Beispiel in Berlin von einem Restaurant, die gerade hart Eier zeigen seit ein paar Wochen und sagen, wenn du bei mir reservierst, kriege ich deine Kreditkartennummer und wenn du verdammt nochmal nicht kommst, dann ziehe ich trotzdem dir den Betrag ab. Und ich meine, das ist ein Betrag, der tut mir weh, wenn ich den zahle für nichts. Ist das für euch was euch nervt oder betrifft euch das weniger?
Schieß!
Ja. Nein, also wir haben vor 13 Monaten aufgemacht und das war eines der Top-Themen, wo wir uns im Team drüber unterhalten haben, wie gehen wir diese Problematik an. Wir haben alle Erfahrungen in vielen Restaurants und Hotels und wir haben alle international gearbeitet. Ich habe vor über 10 Jahren in London gearbeitet, für 3 Jahre, da war das gang und gäbe. Und ich war vor kurzem in London und wollte spontan zum Lunch zu einem Restaurant. Und dann sagte sie, wir sind voll gebucht und dann klingelte eine halbe Stunde später das Telefon. Und die Hostess sagt, okay, wir haben einen Platz frei, kannst kommen, musst aber eine halbe Stunde da sein und ich brauche deine Kreditkartendetails. Und dann wir sind in London, das stand niemals. Ja. Und ich war wirklich klitschnass und in 10 Minuten nach Time dort angekommen. Und ich musste nichts nachsehen, der Platz war auch da. Aber das ist eine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, Jaroslawl hat uns schon sich gemacht in Berlin, das ist ein guter Ansatz. Ich glaube, das ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Ich finde das gut, weil wenn du ins Theater gehst, dann zahlst du auch deine Karte.
Das wollte ich gerade sagen, wenn du zum Urlaubsflieger schaffst, ja auch wieder pünktlich.
Und ich finde, dass Leute, Gäste verstehen das noch nicht so mit der Gastronomie. Mhm. Und ich glaube, alle, wie wir hier sitzen, performen ja jeden Abend auf einem sehr hohen Niveau. Wir arbeiten mit wahnsinnig teuren Produkten. Wir haben ein wahnsinnig großes Netzwerk an Menschen, die uns zuarbeiten. Wir haben eine Verpflichtung den Lieferanten gegenüber, im Endeffekt auch den Gästen gegenüber, täglich unsere Speisen anzubieten auf einem Niveau, wo wir sagen können, das ist ein Top-Niveau. Und ich finde, wie du sagtest, es müsste wahrscheinlich einen Häuptling geben, der das Ganze mal anstößt. Oder ich weiß nicht, ob das von der Stadt, von der Politik oder vom Allgemeinen etwas ist, wo man vielleicht das einfacher macht, diese Sache anzugehen. Und ich würde mich fast als Verbrecher fühlen, wenn ich sage, ich möchte Kreditkartendetails haben und wenn die nicht kommen.
Aber ich meine, also, du bestellst bei Amazon,
aber ja, genau. Da deine Kreditkarte haben. Wir haben aber, überleg doch mal, wenn du im Hotel reservierst, das ist doch völlig normal, dass du deine Kreditkarte hinterlässt. Warum soll ich das? Was ist denn nicht normal? In jedem anderen Land ist es völlig normal, eine Kreditkarte im Restaurant zu hinterlassen. In New York buchen sie dir direkt das ganze Menü und wenn die richtig fies drauf sind, sogar noch den Wein, den sie mal Pi mal Daumen dann drauf buchen. Warum sollte es denn nicht hier normal sein? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und auch wirklich ein Thema, was man wirklich super lange diskutieren kann. Ja, die Regierung müsste mal ran, weil wir bezahlen ja auch die Steuern. Und es ist, wenn dein Vierertisch nicht kommt, dann verlierst du richtig Kohle. Und zwar ordentlich. Und keiner denkt daran, dass du noch Leute bezahlen musst, dass du Strom und Wasser und was auch immer, daran denkt keiner. Aber das ginge nur, wenn man sagt, ey, wir schließen uns jetzt alle, wir machen einen Kreis und wir machen jetzt alle zusammen No-Show-Gebühr. Und da geht keiner mehr raus. Und wenn das die Gastronomie machen würde, dann würden wir tatsächlich es erzwingen, aber es würde auch dann funktionieren und dann irgendwann wäre das hoffentlich auch normal.
Aber diese Vereinigung haben wir vor 2 Jahren in Hamburg getroffen, dass jede Sterne-Restaurant in Hamburg sich vereinigt, 85 Euro zu nehmen für eine Show. Mhm. Das Problem ist, dass nicht jede Restaurant in Hamburg das mitgemacht hat.
Okay.
Und dadurch ist das, manche haben mehr profitiert vom anderen. Tatsächlich ist das so, dass wir 85 Euro nehmen beim No-Show-Gebühr. Wir holen aber nur bei OpenTable die Kreditkartegebühren, vor allem bei ausländischen Gästen, weil A, die geben die Kreditkartennummer freiwillig.
Ja, das ist mein
Plan. Und B, so einen Brief zu bekommen, wo draufsteht, sie müssen 85 Euro zahlen, die gucken, kommen aus Deutschland, das ist den Scheißegal.
Ja.
Also wir machen nur Schulgebühr, dann tatsächlich bei Deutschen wird das bezahlt, bei Ausländern überhaupt nicht. Also nur mit dem Kreditkarte können wir da weiterkommen.
Okay. Und hat sich dadurch bei euch auch was verändert? Habt ihr gemerkt, irgendwie, dass eure No-Show-Rate runtergegangen ist? Oder ist es den Gästen egal?
War schon, ist schon runtergegangen. Ja. Nur auf der anderen Seite haben wir Gäste, die kein Verständnis dafür haben.
Okay.
Vor allem, wenn man nach dem E-Mail-Adresse fragt, sodass wir die hinweisen, dass sie, also wir schicken eine Mail beim Reservierung, wo da steht, dass beim No-Show wird 85 Euro verlangt. Die haben schon kein Verständnis, dass die deren E-Mail-Adresse geben wollen.
Okay.
Wir haben zahlreiche Leute, die einfach so, ja, die heißen, keine Ahnung, Richard Wagner, r.wagner@gmx.de und wir checken, ob die E-Mail-Adresse existiert. Und das ist in sehr vielen Fällen, dass es einfach nicht existiert. Oder die geben die Büro E-Mail-Adresse und das klappt nicht.
Aber das ist, ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen deutsch. So, nee, wenn ich mit jemandem persönlich spreche, nee, ich möchte es nicht hergeben, aber eben das Thema Amazon etc., da ist, glaube ich, auch fast jeder von uns angemeldet. Da schreiben wir es einfach rein, scheißegal, in den Kasten, da hauen wir es raus. Verstehe ich nicht. Finde ich irgendwie, ne? Was macht der Rest? Andreas, du?
Wir haben auch vor zwei Monaten angefangen, No-Show-Gebühren einzufordern. Ja, das hat auch begonnen, hat auch eine lange Diskussion vorausgeführt, es haben sich sämtliche Leute entgegengestellt. Vorerst dann natürlich irgendwie so, es könnte viel, aber wir fangen jetzt auch damit an, für speziell für größere Tische. Ein 6er-Tisch.
Ja, das ist natürlich der Tod.
Wenn du so 6er-Tische freitreiben am Abend, dann tut es richtig.
Ja.
Und das wollen wir ihm entgegenwirken. Ich kann dann nicht sagen, wie das verläuft, weil es einfach noch zu jung ist für uns.
Aber grundsätzlich akzeptieren das die Leute? Also, Entschuldigung,
akzeptieren das die Leute oder die Gäste? Oder
die Gäste?
Gegenwind. Bis jetzt haben wir noch keine schlechte Rückmeldung oder keinen Shitstorm auf den sozialen
Medien.
Also, wie gesagt, ist noch ganz neu bei uns. Definitiv haben wir da keine neuen Erfahrungen.
Also, wir haben schon Leute gehabt, die storniert haben, deswegen. Und, aber es ist auch so, muss man manchmal die Gäste fertig machen. Wenn wir eine alte Dame am Telefon haben, dann
das ist nehmen wir so genau so eine Fallentscheidung. Ja, das ist anrufen und sagen, hey, ich kann nicht, weil ein Kind krank, Auto und was auch immer. Genau darum geht es ja aber auch eigentlich, unsere Gäste dahin zu erziehen, dass sie uns sagen, wenn ich nicht komme. Ich habe gestern mit einer Kollegin gesprochen, die sich darüber aufgeregt hat, beim Zahnarzt, dass sie ein Schreiben unterschreiben musste, dass wenn sie den Termin beim Zahnarzt nicht wahrnimmt, 50 Euro zahlt.
Aber ist mittlerweile bei Arzt genauso. Also bei Physio gehe ich fast jede Woche.
Also ich kann das
wenn
nicht.
Ich den Termin nicht beanspruche, dann wird mir in Privatrechnung gestellt und je 10 Minuten Verspätung zahle ich 10 Euro dazu.
Läuft die Nummer. Sehr gut. Aber ich glaube, wir können, was das Thema angeht, oder Sebastian, du wolltest du noch was? Nein.
Ja, das ist eher alles gesagt.
Ist eher alles gesagt. Das heißt, wir können eigentlich da festhalten, so die es probieren, das funktioniert, der Rest einfach mal Eier zeigen und ausprobieren. Es wird ja nicht schlechter. Also ich glaube auch, das eine ist so ein bisschen dieses deutsche Denken, oh, ich möchte nichts hergeben. Aber ich glaube, wenn wir uns eben, was du sagst, wenn wir uns alle mal einig sind und das machen, und das scheint hier in Hamburg schon so ein bisschen zu praktizieren, wichtig ist halt, dass dann alle auch mitziehen. Weil wenn dann einer wieder sich denkt, oh, ich bin aber ein bisschen geiler, ich kriege mehr Gäste, weil ich keinen schön. Ja. Egal. Was denkt ihr, ihr habt es ja von, ne, Molekularküche war mal so ein großes Thema, was denkt ihr, wo geht unsere Reise noch hin? Ich meine, es hat sich ja, Sebastian hat es vorhin schon gesagt, unglaublich viel in den letzten allein 10 Jahren verändert. Was denkt ihr, wo geht unsere Reise hin? Wird vegan ein Thema? Haben wir irgendwann Insekten auf dem Tisch? Oder irgendwas, an was wir heute noch gar nicht denken? Oh, der erste rümpft schon die Nase und sagt,
boah, ich höre mir erst die Kollegen an. Bevor ich jetzt ganz viele Fettnäpfchen...
Also ich denke, die Gastronomie wird sich mehr und mehr separieren, glaube ich. Ich glaube, es wird mehr und mehr sich herauskristallisieren, dass man, also als Beispiel, wir haben jetzt seit vielen Jahren den Ausbildungsberuf Systemgastronomen und ich glaube, dass
das wird über die Zeit, glaube ich, noch intensiver sich die Spreu vom Weizen trennen. Ich will jetzt sagen, nicht gut oder schlecht, das sei dahingestellt. Ich glaube, es gibt verschiedene Trends, das wird weitergehen und ich glaube, dass alles noch internationaler werden wird. Aber ich glaube, dass viele Gastronomen in spezifische Richtungen gehen werden und das sehr im Detail verfolgen werden. Das glaube ich. Vegan hast du angesprochen, das ist mit Sicherheit interessant. Für mich persönlich jetzt nicht.
Ja, gut, ich glaube, da finden sich auch einige wieder.
Aber das ist eine spannende Sache. Ja? Auch vegetarisch ist wahnsinnig spannend. Und ich finde, also, wir haben jetzt in den 13 Monaten, wo wir jetzt aufhaben, merke ich halt nach und nach, dass wir wahnsinnig viel Fokus auf Gemüse legen und mehr mit Gemüse experimentieren und mehr Gemüse aufs Menü bringen. Also wir haben ein Stückchen Fleisch auf dem Menü und ein Stückchen Fisch. Und der Rest setzt sich im Prinzip aus verschiedenen Gemüse zusammen. Und ich vermisse das fast gar nicht mehr. Also, es gibt fantastische Steakhäuser in Hamburg. Da sollen die Leute gerne hingehen, die Gäste, wenn sie Steak essen wollen. Aber man kann halt viel, viel mehr machen aus Gemüse, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Und ich glaube, diese Detailverliebtheit in verschiedenen Richtungen wird der Trend sein, dass wir mehr und mehr dorthin gehen, glaube ich. Mein Empfinden.
Daraufhin wird sicher bleiben das gute Produkt an sich. Vegane und vegetarische Küche auch sicherlich etwas verstärkt, wenn es mehr ist als das bloße Weglassen von Fleisch und Fisch. Weil ich glaube auch vegan man sich oder vegetarisch man sich richtig damit beschäftigen kann, ganz tolle kreative Sachen daraus entstehen. Und viele Menschen werden jetzt immer ernährungsbewusster. Also befassen sich auch mit dem Essen, gerade in der gehobenen Gastronomie. Die Menschen fragen ja auch nach, woher kommt es oder was hat das alles für einen Hintergrund. In der Hinsicht, Gemüse wird sicherlich ein stärkerer Trend. Ein ganzheitliches Verwenden dieses Nose-to-Tail. Ich kenne es von zu Hause auch so. Man hat das ganze Tier gegessen. Das wird sicherlich auch noch etwas stärker, beziehungsweise das kann wiederkommen, das kann wieder was erleben, weil man in der Zwischenzeit, es gab jetzt eine lange Zeit, wo man einfach nur das Filet-Essen gehabt hat, diese hochwertigen Stücke, die man auf dem Teller hatte. Und jetzt kommen einfach auch wieder andere Teile mit dazu, da haben wir Innereien und die offenbaren ja auch wieder andere Geschmackserlebnisse. Und das kann man sicherlich wieder, so sagen wir mal, einen Trend etablieren.
Ja, ich glaube, dass wir haben die Evolution der Küche gesehen. Ich glaube, wir gehen zurück zu der Basic, wo, klar, man nennt es nordische Küche, aber ich glaube, das ist eine normale Küche, wo man produktfokussiert ist und guckt euch mal einfach auf der Umgebung, was gibt es da, was wächst da und auch die junge Generation trainieren, sich selber quasi zu ernähren, selber zu pflücken und in der Natur zu gehen und merken, was passiert jetzt, was hat Saison jetzt und nicht unbedingt immer nicht unbedingt teure Produkte, aber so, dass man sagt, okay, ich will unbedingt Spargel im Dezember oder Erdbeeren oder was auch immer. Man findet die, ja, aber ist das richtige Weg zu sehen, dass man sagt, okay, ich habe Erdbeere im Dezember auf dem Menü oder Trüffel, die 6000 Kilometer geflogen ist. Sicherlich. Aber dass man sagt, okay, muss ich das? Weil nicht nur dieses Thema Nachhaltigkeit, aber dieses Thema CO2-Emissionen wird immer stärker angesprochen. Und die Leute sind bereit dafür zu essen, aber wollen die weggucken, dass das vielleicht auch zwei Tage lang durch LKW, durch 2000 Land. Also die wollen das eine, aber die schließen die Augen aus der zweite. Das ist. Ich glaube, das wird zurück zu der Punkt sein, wo wir sagen, okay, nicht unbedingt richtig ultra-regional, wie das manchmal ist, 50 Kilometer, aber dass Deutschland wieder eine deutsche Küche macht oder ein europäische, so wie Sebastian immer schön sagt, so zentrale Europa-Küche gibt. Ich glaube, das wird zurück zu dieses Thema gehen.
Sehr gut.
Cool. Also, was ist jetzt?
Grundsätzlich denke ich, dass das ein Trend, den es sicher weitergeben wird, ist der der Autorenküche. Ich glaube, dass es immer mehr Individualisten geben wird in der Küche, die ohne einen großen Namen im Hintergrund, also keine klassisch große Schule durchlaufen haben, aber trotzdem gut ausgebildet einfach ans Werk gehen und Autodidakt quasi sich weiterentwickeln. Ich glaube auch deswegen, weil wir in einer sehr globalisierten Welt leben, wo alles verfügbar ist und jeder jeden in Form von Social Media jederzeit irgendwie anschauen kann dergleichen. Und ich glaube, dass die Leute unterbewusst einfach individuelle Stories brauchen wollen, also nicht fake oder wie man sagt, sondern die wollen einfach authentische Sachen und wirklich persönliche Emotionen eines anderen quasi irgendwie auf dem Teller haben oder erfahren. Und ich glaube, dadurch wird diese autodidakte Küche, also diese Autorenküche, das wird sicher noch weitergehen. Und grundsätzlich stellt sich für mich die Frage auch in Zukunft, ich meine, wir haben gerade das Thema Personal gehabt, konzeptionell. Ich glaube, dass momentan sicher für die nächsten 5 bis 10 Jahre Tresenrestaurants, die jetzt schon existieren, klar im Vorteil sind, ja, weil sie sich einfach Laufwege und Abläufe ersparen. Auch wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich bautechnische Maßnahmen im Restaurant durchführen. Und da muss man auf jeden Fall ganz klar darüber nachdenken, was passiert, wenn ich nicht mehr meine 6 Service-Mitarbeiter bekomme auf Dauer. Was passiert, wenn ich nur noch 3 habe? Weil im Service wird der Zwischenbereich irgendwann mal, habe ich das Gefühl, wegbrechen. Also es wird Leute geben, die sich mit Wein auseinandersetzen oder mit Restaurantmanagement, also mit einer Führung eines Restaurants. Aber ich glaube, so der klassische Chef de Rang und so weiter, das wird immer mehr Mangelware werden. Und ich glaube, da muss man auch konzeptionell darüber nachdenken, wie gestaltet sich ein Restaurant in 10 Jahren, wenn der Pool, den wir uns ja alle bedienen, immer kleiner wird. Und da gibt es sicher so nichts. Ich glaube, dass der Nobel hat und schmutzig, also wirklich da schon ein kleiner Vorteil ist. Momentan noch, ich meine, es kann auch sein, dass in 20 Jahren oder in 10 Jahren alle den Beruf so als Restaurantfachmann oder dergleichen als neu erfunden wird und dass das da noch was passiert. Grundsätzlich denke ich, dass es in diese Richtung gehen wird.
Mhm. Sehr gut. Ihr Lieben, die Zeit ist fast um, weil wir haben ja noch ein bisschen Programm heute. Zu guter Letzt, jeder von euch, kurz und knapp, wenn ihr ein Schild um den Hals hängen hättet, was würde draufstehen?
Ja.
Kann jeder lesen, sein Schild.
Mein Glas rum ist leer.
Auch gut. Frederik, dein Schild, was steht drauf?
Ja, keine Ahnung. Also, würde wirklich stehen, keine Ahnung. Weil
okay.
Ich habe viele, auch meine Frau, stellen mir die Frage, also, was ist denn wir heute? Aber, ja, keine Ahnung. Ach komm, sag mal, ja, keine Ahnung. Was machen wir heute? Keine Ahnung. Also könnt ihr einfach. Ja, ich meine, manchmal entscheide ich, wenn ich was im Kopf habe, aber die meiste Zeit ist so, ja, machen wir einfach.
Treiben das.
Ja.
Sebastian, dein Schild
um Hals. Ich würde sagen, kommen Sie und essen Sie im Restaurant Howard.
Medienschweinchen.
Danke. Bei mir würde stehen Safe Water Drink Shop drin.
Auch gut.
Ich liebe gutes Essen.
lieben Dank euch für die doch sehr, sehr offenen und klaren Worte. Vielleicht ist es der Anfang von was wir öfter mal machen sollten, uns da weiter auszutauschen. Ich glaube, das war gerade erst der Anfang, weil wir haben alle irgendwie die gleichen Problemchen. Ihnen vielen Dank, dass Sie uns die Stunde Zeit gegeben haben.
Vielen Dank euch. Danke.
Das waren die Querdenker bei Koch des Jahres aus Bremerhaven. Vielen Dank für eure Ohren und wie immer gilt, sprecht über uns, liked uns, teilt uns. Ciao.